Querfunk.
Mit Jerome Brunel aus Horb, außerdem mit dabei Maja Nötzl aus Stuttgart.
Hallo zusammen.
Andreas Zimmer aus Köln.
Tachchen.
Marc Weyrich aus Freiburg.
Servus.
Markus Henkel aus Heilbronn.
Hallo.
Und Urs Mansmann aus Hannover.
Hallo.
Geschafft. Und wir haben es zum ersten Mal geschafft, dass wir vollständig sind. Alle sechs sind wir da, wenn ich richtig gezählt habe. Freut mich. Und womit fangen wir an?
Wer ist hier der Moderator?
Gut, dann
der
fangen wir an.
Generalsekretär.
Dann fangen wir an, würde ich vorschlagen, mit der Bahn. Ich habe mich nämlich furchtbar geärgert gestern über die Bahn. Eigentlich nicht nur gestern, sondern immer wieder. Meine Eltern besuchen mich regelmäßig hier in Horb, kommen aus Freiburg. Das ist eine Strecke, Luftlinie 130 Kilometer, mit dem Auto so um die 200 Kilometer. Fahrzeit mit dem Zug über 3 Stunden. Und wiederholt ist es jetzt vorgekommen, dass meine Eltern zurück nach Freiburg fahren wollten und dann auf irgendeinem Bahnhof auf der Strecke dann gestrandet sind. Und gestern ist es wieder passiert, die sind abends um 7 weggefahren, riefen dann um 9 Uhr bei mir an und sagten, du, wir sind in Tuttlingen und wir kommen nicht mehr weiter. Der Zug ist ausgefallen, der uns da hätte weiterfahren sollen und da standen sie jetzt. Keinerlei Infos von der Bahn, keinerlei Personen, die sich um meine Eltern gekümmert hätten und um die anderen Fahrgäste, einfach nichts. Jetzt habe ich sie dann in Tuttlingen dann abgeholt, habe sie nach Freiburg gefahren, das waren für mich 4 Stunden Fahrt, 400 Kilometer über den Schwarzwald und wieder zurück. Und das war jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert ist, sondern insgesamt schon das dritte Mal. Einmal sind sie in Karlsruhe gestanden, da war der Zug 5 Minuten verspätet angekommen. Der andere Zug hat nicht gewartet, einen weiteren Zug gab es nicht. Und einmal sind sie in Rottweil gestrandet, da mussten sie dann mit dem Taxi nach Freiburg fahren. Habt ihr auch solche Erlebnisse?
Also mein Rekord liegt bei 8 Stunden. Da war die Strecke gesperrt nach einem großen Sturm und dann stand ich mit 2 kleinen Kindern mitten im Winter in Karlsruhe ohne Informationen und es hat 8 Stunden gedauert, bis wieder irgendwas ging. Das Schlimmste war, dass uns niemand gesagt hat, was ist und wie es weitergeht, sondern dauernd irgendwelche Informationsbröckchen kamen und nichts war richtig. Das ist immer das größte Manko bei der Bahn. Es kann ja mal was passieren. Das Schlimmste ist, sie kommunizieren es nicht. Es erzählt einem keiner was.
Was mich halt geärgert hat, ist, die standen da und es war einfach niemand da von der Bahn. Auch gab es eine Durchsage, erst hieß es, der Zug verspätet sich um 5 Minuten, dann hieß es, der Zug verspätet sich um 25 Minuten und dann hieß es, der Zug fällt aus. Aber da wurde keinerlei Telefonnummer kommuniziert, da wurde einfach gar nichts gesagt, Entschuldigung sowieso nicht und dann standen sie da und es gab noch einen kleinen Nachklapp, heute waren meine Eltern am Bahnhof und haben gesagt, ja, also wir sind gestern da gestrandet, wir hätten gerne das Geld dafür und also für meine Fahrt und dann sagten sie, naja, also da hätten sie ein Taxi bestellen müssen, private Fahrten zahlt die Bahn nicht. Also ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, es war jetzt noch keine offizielle Antwort, das schriftlich oder so, aber da bin ich mal gespannt, was da kommt. Andreas?
Ich fahre ganz viel Bahn, habe ganz viel erlebt, meine höchste schriftlich bestätigte Verspätung war 936 Minuten. Ich habe mir gespart, das umzurechnen, aber 936 war schon ganz schön. Ich bin zwischendurch nach Hause gegangen, habe nochmal geschlafen. Nee, aber letztendlich zeigt es ja, dass die Bahn wunderbarerweise spart, spart, spart. Das trifft jetzt die großen Städte und die Metropolen nicht so. Da hat man dann doch relativ gute Möglichkeiten wegzukommen, beziehungsweise Informationen zu finden. Aber wenn man jetzt, was weiß ich, wenn ich zu meinen Eltern aufs Land fahre, gibt es 2 Möglichkeiten, wo ich umsteigen könnte. Ich habe auch schon Fahrten nicht angetreten, weil ich dachte, ich strande irgendwo auf dem Land, wo die sagen in der großen Stadt, ja, ja, jetzt steigen Sie mal um und gucken Sie mal, wie weit Sie kommen. Und auf dem Land findet mich niemand mehr und ich finde mich nicht zurecht. Irgendwie der Zug weg, Anschluss verpasst und es gibt kein Hotel. Was mache ich denn? Kein Taxi? Ja, meine Eltern wohnen sehr auf dem Land. Und das ist doch eigentlich symptomatisch für die Bahn. Auch was vorhin erzählt worden ist, 5 Minuten später, 10 Minuten später, 25 Minuten später, Zug fällt aus, hatte ich alles schon. Es hilft nichts, wenn der Zug und der letzte Anschluss weg ist. Dann ist die Bahn zwar verpflichtet, deinen Eltern ein Hotelzimmer zu bezahlen oder Taxigebühren in Höhe von bis zu 80 Euro. Aber darüber hinaus, Gott, musst dich selber drum kümmern, Pech gehabt. Was ist mit den Leuten passiert, die wie deine Eltern auf dem Bahnsteig standen und keinen Sohn hatten, der die Strecke auf sich genommen hat?
Ich weiß es nicht, vielleicht hocken sie immer noch dort. Wenn du sagst 80 Euro maximal, das hätte nicht gereicht nach Freiburg.
Das ist das große Problem, da macht die Bahn halt irgendwelche Zahlen oder irgendwer verabschiedet irgendwelche Zahlen. Mit 80 Euro komme ich aus Köln mal knapp hier zu mir aufs Land, wo ich wohne eigentlich. Ja. Das ist alles irgendwie nicht ganz durchdacht. Das ist zwar schön und auch, was weiß ich, du kannst dann nachher deinen Fahrschein einreichen, aber eher eine Stunde Verspätung. Stunden am Endziel kriegst du 25% zurück, bei 2 Stunden und plus kriegst du 50% zurück vom originalen Fahrpreis. Da muss ich sagen, die Preise der Bahn sind so kalkuliert, dass sie selbst, wenn sie 50% zurückzahlen müssen, dass sie immer noch Gewinn machen. Das ist doch, ich habe das Gefühl, als häufiger Bahnfahrer, die Bahn, ja, sie probierte pünktlich zu sein. Pünktlich hat sie schon umdefiniert, das ist auch plus 5 Minuten. Also mit 5 Minuten Verspätung ist die Bahn immer noch pünktlich im Ansinnen der Bahn. So ab 10 Minuten fängt es dann an, dass die Fahrdienstzentrale den Zug, auch wenn du mit dem ICE, mit dem schnellstmöglichen Zug fährst, den die Bahn so zu bieten hat, dass die Priorität in der Fahrleitzentrale runtergesetzt wird. Zumindest ist das mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Und zwischen aus 10 Minuten werden ganz schnell 15, ganz schnell 20. Oft haben die Fernzüge, die ich nehme, mindestens 20 Minuten Verspätung. Die kalkuliere ich mittlerweile auch ein, wenn ich fahre. Und wenn du Pech hast, dann ist das nächste Ziel, was die Bahn anvisiert, ist eben, dass sie unter einer Stunde Verspätung ankommen, damit sie sich diese 25% sparen. Ich habe auch schon gehabt, ich bin mit 59 Minuten Verspätung angekommen, habe eingereicht, hieß es, ja, vielen Dank, wir hatten 59 ab 60. Jo, und wie komme ich auf die Idee, dass die Priorität in der Bahn, in der Fahrleitzentrale für die Züge runtergesetzt wird? Ich bin im schnellstmöglichen Zug der Bahn, sprich dem ICE, auch schon von einem Güterzug überholt worden. Komisch.
Was ich einfach nicht verstehe, ich meine, die Bahn, das ist ja durchaus ein kompliziertes Gebilde und ich bewundere die Leute, die da irgendwelche Fahrpläne erstellen mit irgendwelchen Softwares. Was ich aber einfach überhaupt nicht verstehen kann, ist, wie man Leute auf irgendeinem Bahnhof mitten in der Pampa stranden lassen kann und dann nicht mal in der Lage ist, denen zu sagen, also, sorry, wir haben da ein Problem, Zug fällt aus, die Maschine ist defekt, ruft doch mal bitte folgende Telefonnummer an und da hilft man euch weiter. Es ist einfach nichts. Du sagst, die können sich ein Hotel bezahlen lassen, das musst du ja erstmal wissen, ja, als Kunde. Oder du sagst, 80 Euro ist die Obergrenze. Wenn meine Eltern das so gemacht hätten, wie die Bahn das will, nämlich mit dem Taxi, dann hätten sie drauf gezahlt und zwar ordentlich. Ja. Und das verstehe ich nicht, warum die Bahn sowas nicht in den Griff kriegen kann.
Wie soll das funktionieren? Du weißt, die ganzen kleinen Bahnhöfe, da gibt es keine Bahnhofshäuschen mehr, die bewirtschaftet werden. Da gibt es keinen Schrankenwärter mehr, da gibt es keinen Bahnhofsvorsteher mehr. Du kannst ja nicht mal mehr Fahrscheine am Bahnhof kaufen.
Nein, aber du kannst ja in der Durchsage sagen, also passt auf, ruf bitte folgende Telefonnummer an, weil ein Handy hat ja mittlerweile jeder. Und dann wäre das ja machbar. Dann könnte man denen am Telefon sagen, also pass auf, guck, ob du ein Hotel findest oder nimm ein Taxi, aber bitte nur bis 80 Euro oder sonst nimm halt ein Hotel. Das wäre eine Möglichkeit gewesen.
Ich glaube, dazu müsste die Bahn ein Interesse daran haben, dass sie einen guten Service bietet. Und ich muss jetzt sagen, ich habe nicht so viele schlechte Erfahrungen mit der Bahn gemacht. Das liegt aber auch nur daran, dass ich nie Bahn fahre. Ich versuche das zu vermeiden, so gut es geht. Aber ich habe den Eindruck, die Bahn hat nicht wirklich ein Interesse an gutem Service, weil sie sagt, die Leute, die Bahn fahren, die Mehrheit, die macht das nicht, weil sie so eine Lust dran hat, Bahn zu fahren, sondern weil sie das muss. Weil das Fortbewegungsmittel ist, was sie von A nach B bringt und es bieten sich keine anderen an. Keine Autos, keine Fernbusverbindungen, was auch immer. Und in dem Fall, wenn du so ein Monopol hast, musst du nichts am Service machen. Und ich habe so die Vermutung, die Bahn versucht alles, nur nicht ihren Service zu verbessern. Die versuchen sich schöne neue große Bahnhöfe hinzustellen, die kann man sehen, die sind beeindruckend. Aber den Service, der sich so Stück für Stück verbessert, indem man zum Beispiel auf Landbahnhöfe auch mal wieder Personal setzt, indem man zum Beispiel Service-Rufnummern anbietet, an die sich die Leute wenden können, ich glaube, daran hat die Bahn eben gar kein Interesse. Also es ist politisch wirklich gewollt, die wollen das einfach nicht.
Das Problem ist doch auch das Geld. Ich meine, du musst Leute bezahlen und dieses Personal ist immer teurer geworden in den letzten paar Jahren. Also ich muss sagen, ich bin jetzt in Frankreich Bahn gefahren, ich bin in Italien Bahn gefahren und die würden sich danach sehnen, dass es so pünktlich und so sauber und so schnell alles ist in Deutschland.
Na, ich bin in China Bahn gefahren, das war erheblich besser als in Deutschland. Das muss ich ganz einfach sagen. Zumindest die Strecken, die ich gefahren bin, die Züge fuhren mit fast 400 Sachen über die Schienen, waren absolut pünktlich. Es war super organisiert, obwohl das viel, viel mehr Menschen dort sind an den Bahnhöfen. Das wird ähnlich gemacht wie an Flughäfen bei uns mit dem Einchecken und so weiter. Ich weiß, auf dem Land in China ist das Zugfahren ein bisschen anders, aber auf den Strecken, auf denen ich gefahren bin, zwischen den Großstädten, da ist es einfach perfekt. Du sitzt
da im
Zug.
Aber auch da kostet das Personal nichts.
Weniger als bei uns, das ist richtig.
Das ist ja okay, das Problem.
Die Lösung ist also, wir holen uns Chinesen, die bei der Bahn arbeiten.
Für chinesisches Gehalt.
Für ein in chinesisches Gehalt, selbstverständlich.
Na, ich weiß nicht, ob das die Lösung ist.
Maja, da muss ich gleich nochmal einhaken. In den letzten Jahren, wo ich das verfolge, ist der Bahngewinn am Ende des Jahres kontinuierlich gestiegen. Also nicht zuletzt auch durch die ja, mehr oder weniger gerechtfertigten Preiserhöhung. Ich finde sie ungerechtfertigt, aber natürlich hat das eine höhere Instanz abgenickt. Warum können die laufend steigen, wo es ihnen doch so schlecht geht, wo sie doch so viel einsparen müssen?
Weil sie ja kein Privatunternehmen sind.
Aber hallo, natürlich.
Der naja, aber ich meine,
Anteilseigner ist halt die Bundesregierung, aber der Staat, also. Aber eigentlich ist eine Aktiengesellschaft in Gründung.
Ja, aber ich bezweifle, dass die Bahn so wirtschaften muss, wie es jetzt zum Beispiel Heidelberg Zement muss oder eine andere Firma.
Na, ich denke, das große Problem ist eben, dass die Überschüsse bei der Bahn 1:1 an die Bundeshaushalte gehen. Und wenn es halt 5 Milliarden Überschuss sind, dann freut sich der Herr Schäuble.
Würde von euch jemand Bahnaktien kaufen, weil die so schön Gewinn ausschütten?
Nein. Ich bin nicht bescheuert.
nein.
Dazu hat jemand Telekom-Aktien gekauft?
Nein. Ja, Manfred Krug.
Und was aus ihm geworden? Los ist er den Job.
Siehst du? Ich werde einen Teufel tun und Bahnaktien kaufen.
Naja, ich würde dann halt Personal einsparen.
Danke, Jerome.
Ich glaube, das ist unter anderem ein bisschen das Problem. Es ist wie überall in der Wirtschaft, aus einem Staatsunternehmen, was sich vielleicht noch irgendwo hätte rechtfertigen müssen für einen saloppen Umgang mit dem Geld, für einen sehr laxen Umgang mit dem Geld, das muss sich jetzt als privatwirtschaftliches Unternehmen gar nicht mehr rechtfertigen, wofür es was ausgibt, wenn es am Ende des Jahres genug Gewinn macht. Und die Bahn will ja an die Börse, also guckt sie, dass sie ein hübsches, schönes Aktienunternehmen wird und ignoriert dabei völlig, dass zum Beispiel für einen besseren Service schlicht mehr Leute notwendig sind und keine unterirdischen oder überirdischen Prachtbauten. Und ich glaube, da liegt das Problem. Die geben das Geld an der falschen Stelle aus. Die hätten das Geld sogar auch für mehr Personal, aber natürlich gibt es dann keine super Bahnhöfe mehr im Stuttgarter Kessel unter der Erde. Oder zum Beispiel, ich meine, der Lehrter Bahnhof in Berlin war jetzt auch nicht gerade für einen Schnäppchenpreis zu haben. Also die Bahn stellt sich lieber Monumentalbauten hin, als in einen Service mit gutem Personal zu investieren. Das Geld dafür, behaupte ich mal, wäre da.
Ich denke, bei den Gewinnen ist das Geld auch so für mehr Personal da. Ich habe unlängst Kontakt gehabt mit jemandem hier in Nordrhein-Westfalen, denn Köln liegt ja in Nordrhein-Westfalen, wie wir alle wissen hoffentlich. Und der erzählte mir, allein in Nordrhein-Westfalen wollen sie mehrere tausend Leute im Servicebereich einstellen, weil sie auch gemerkt haben, dass der nicht so toll ist.
Schon gemerkt.
Das ging aber schnell.
Ja, ich habe auch noch nicht gemerkt, dass der Service merklich besser geworden ist.
Das Problem ist ja, du kannst ja nicht nur Leute hinstellen, sondern du musst ja auch Leute hinstellen, die eine Ahnung von irgendwas haben. Wenn du eine Fahrplanauskunft bei der Deutschen Bahn brauchst und zu drei verschiedenen Schaltern kriegst, bekommst du drei verschiedene Antworten, weil sie es einfach nicht hinkriegen.
Hundertprozentig d'accord, richtig. Ja, und warum brauchst du Leute, die sie auskennen?
Die musst du halt schulen. Das kostet halt wieder Geld. Und ja.
Ach, diese arme Bahn, die muss vorn und hinten Geld ausgeben. Unglaublich. Und dann will man es auch noch vom Kunden. Und der will es nicht hergeben. Das ist ein armes Unternehmen.
Die Bahn kriegt Geld vom Staat. Zum Beispiel darf sie ja das Netz betreiben, was ja eigentlich dem Bund gehört. Und dafür kriegt sie ja immer wunderbar viel Geld. Vergisst es aber zu investieren und darf es dann umwidmen, um woanders zu investieren. Das Schönste überhaupt, ja. Ich fahre morgen wieder, Schlusssatz, von 5 bis 24 Uhr Bahn. Bitte drückt mir den Daumen.
Sie hören Querfunk.
Kleiner Nachtrag noch zum letzten Mal. Da hatten wir ja kurz über Erdgasautos gesprochen. Und da hat sich ein Hörer gemeldet und gefragt, ja, was ist denn jetzt der preisliche Unterschied zwischen einem Benziner und einem Erdgasauto? Das will ich ganz schnell nachschieben, weil ich wusste es ja nicht ganz genau. Ich habe mal bei VW geguckt. Beim Touran, den ich fahre, sind es immerhin 6.000 Euro zum Benziner. Also schon eine ganze Stange. Und beim VW Up, das ist dieser kleine neue Wagen, den es auch als Erdgasauto gibt, sind es 3.000. So, das ist also der kleine Nachtrag. Und wir hatten über Elektrofahrräder fast gesprochen. Wir haben es aber dann nicht mehr geschafft, die Stunde war voll. Markus, du fährst Elektrofahrrad und was ich mich immer frage, ich würde ja auch gern eins fahren, die sind aber doch recht teuer. Wobei, wenn man dann in diese Aldis und Edekas und was weiß ich wohin geht, da gibt es dann immer so Elektrofahrräder für 600 Euro. Hast du so eins?
Nein. Nein, meins ist Schade. Leider eins von denen, die das Negativbeispiel beim Preis sind. Also okay. Elektrofahrräder sind in der Tat sehr, sehr kostspielig eigentlich. Und man muss sehen, wo das Geld hauptsächlich hin verschwindet bei so einem Elektrofahrrad. Das ist zum großen Teil die Batterie, die so viel kostet.
Was ist denn der Unterschied jetzt zwischen einem 600-Euro-Rad beim Aldi beispielsweise und deinem Fahrrad?
Also A, es ist genau diese Batterie. Die Batterie ist mit der teuerste Teil an diesem Fahrrad und habe ich gerade einen Gag nicht mitbekommen?
Der Andreas hat gerade Hunger. Was ist denn das, eine Pizza oder was ist das?
Eine Stulle mit Brot, Mann.
Okay. Eine Stulle mit Brot, wohlgemerkt.
Also nochmal die Frage.
Sehr schön.
600 Euro Fahrrad und wie viel hat deins gekostet, sei ehrlich?
2.500.
Der Unterschied zwischen den beiden, der Akku?
Der Akku ist schlichtweg leistungsfähiger. Das heißt, er speichert mehr Energie. Du hast länger was davon. Er ist öfter wieder aufladbar. Dann ist es natürlich auch die Motortechnologie, die dahinter steckt, die das Ding antreibt. Da gibt es verschiedene Systeme. Da muss jeder ein bisschen rausfinden, was für ihn eigentlich passt. Und dann, wie das ganze System eigentlich integriert ist. Weil es stellt sich immer mehr raus, es bringt nichts, einfach ein normales Fahrrad zu nehmen und einen Elektromotor ranzukleben. Das funktioniert nicht wirklich. Das heißt, wenn du drauf sitzt, merkst du, das ist ein komisches Fahrgefühl, so willst du nicht Fahrrad fahren. Und wenn du ein System aus einem Guss hast, wo der Hersteller sich wirklich auch ein paar Ideen und Gedanken dazu gemacht hat, dann fährt sich das wesentlich angenehmer. Das resultiert dann in vielen kleinen Details und letztendlich kostet das Fahrrad dann plötzlich viel mehr.
Lohnt sich das?
Ja, ich habe wirklich einige Fahrräder ausprobiert. Ich habe Fahrräder ausprobiert von solchen Fahrrad-Supermarktketten, die irgendwelche Modelle nie lieferbar hatten. Ich habe die dann auch die verschiedenen Antriebe ausprobiert und für mich hat sich rausgestellt, zum Beispiel der viel gelobte Bosch-Antrieb, der in der Mitte vom Fahrrad sitzt, das heißt genau da, wo das Tretlager ist, da ist natürlich super, da ist der Schwerpunkt vom Rad. Für mich war das irgendwie ein komisches Fahrgefühl. Ich hatte das Gefühl, als würde ich ständig einen schweren Dynamo mittreten. Und trotzdem hat es dich angetrieben. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Und jetzt bei meinem Antrieb, das ist wohl eine Eigenentwicklung von meinem Hersteller, da fühlt es sich ganz natürlich an. Das heißt, du setzt dich aufs Fahrrad, du fährst los und es ist, als ob du Rückenwind hättest. Als ob dich einer von hinten sanft anschiebt. Und zwar, wenn du richtig in die Pedale trittst, schiebt er dich ein bisschen mehr an. Und wenn du nur so gemütlich radeln willst, dann schiebt er dich ein bisschen weniger an.
Aber lohnt sich das, 2.500 Euro dafür zu bezahlen, dass ich immer Rückenwind habe?
Es kommt drauf an, wofür du es einsetzen willst. Ich muss mich eigentlich ständig rechtfertigen, weil das Klischee, was halt so existiert, dieses Vorurteil ist, ja, Elektrofahrräder, das ist was für alte Leute. Und Fakt ist, ich habe jetzt zum Beispiel ein komplettes Mountainbike, im Grunde genommen fast ohne Straßenzulassung. Und da ist in einem Holm von dem Fahrrad der Akku verbaut. Den Motor siehst du auch so gut wie nicht. Also das Ding steht erstmal auf der Straße wie ein ganz normales Mountainbike. Und jetzt ist es so, die Strecke, die ich ins Büro fahre, die ist sehr bergig, sehr hügelig. Wenn ich also hier über die Felder fahre, habe ich am Anfang gedacht, nehme ich mein normales Mountainbike, fahre dahin, ganz locker. Es stellt sich raus, wenn ich da ankomme, ist das Leistungssport, weil du ständig diese Hügel hochfahren musst. Und wenn du das halt über 15 Kilometer oder so machst, dann macht das nicht mehr so einen Spaß. Das heißt, du kommst im Büro an, bist komplett durchgeschwitzt und brauchst eine Dusche. Und wenn du einfach sagst, hey, ich würde gerne ein bisschen entspannter ankommen, ich würde so ein bisschen diese Anstrengung aus den Bergen rausnehmen, nimmst ein Elektrofahrrad und fährst easy peasy die Berge rauf und auf der Ebene fährst du ganz normal Fahrrad. Es treibt dich ja nicht die ganze Zeit an, du musst schon noch selber in die Pedale treten. Und wenn, dann fährt es dich bloß bis 25 km/h schnell, danach schaltet sich der Motor ab.
Schade eigentlich. Mit 80 mit dem Fahrrad wäre auch nicht schlecht.
Es gibt auch Modelle, die schneller fahren. Die fahren dann 45, sind so Pedelecs, nennen die sich. Da brauchst du aber einen Helm und ein Versicherungskennzeichen. Und ehrlich gesagt, ein Fahrrad, auf dem ich noch selber trete, mit einem Helm und einem Versicherungskennzeichen, da kann ich mir gleich einen Roller kaufen. Mhm. Die machen Spaß mit dem Fahren, ja, aber das ist mir einfach schon zu viel Reglementierungen. Die mit 25 km/h maximal, die darfst du auch so einfach noch fahren.
Aber es gibt ja inzwischen durchaus Fahrzeuge, also Elektrofahrzeuge, die durchaus erschwinglich sind, sei es Elektromotorroller oder zum Beispiel den Twizy von Renault, den es ja schon für 10.000 Euro ungefähr gibt. Das ist schon fast ein Auto, fährt 80 km/h. Wäre das nicht auch eine Alternative gewesen?
Ich habe es echt überlegt, aber mir ging es auch ein bisschen um diesen Fitnessaspekt. Das heißt, ich wollte schon irgendwie draußen mich bewegen, aber halt nicht so, dass ich im Büro ankomme und jeder gedacht hat, oh, der riecht aber nach Leistungssport. Das ist schön, dass der sich heute Morgen schon verausgabt hat. Wenn du in der Stadt unterwegs bist, finde ich jetzt mittlerweile, ist so ein E-Bike echt eine total elegante Alternative. Gerade für Leute, die sagen, hey, ich bin jetzt vielleicht eine Weile nicht Fahrrad gefahren. Früher bin ich voll oft Fahrrad gefahren. Aber wenn du ein bisschen aus der Übung bist, dann bietet sich das geradezu an.
Ich habe zwei Fragen.
Ja.
Erstens, hast du Stützräder?
Nein.
Die zweite ist, du bist ja richtig mit Werten unterwegs, wenn du so ein teures Rad hast. Wie sicherst du es?
Mit zwei sehr teuren Schlössern. Aber es gibt ja so eine Faustregel irgendwie, ich weiß es nicht, sind es 10% vom Fahrradwert, solltest du schon mindestens in das Schloss investieren. Und ehrlich gesagt ist es auch eigentlich immer nur so eine Armlänge von mir entfernt. Also ich würde es jetzt zum Beispiel nicht in der Stadt abstellen und dann 3 Stunden irgendwo unterwegs sein. Sondern wenn ich es irgendwo abstelle, vor einem Café oder so, dann habe ich es in Sichtweite. Es ist echt schon nicht ganz günstig und natürlich stimmt das absolut. absolut, für das Geld kannst du dir eigentlich einen gebrauchten großen Roller kaufen oder sowas. Das ist alles kein Thema. Die Frage ist halt, ja, bist du mit so ein bisschen Idealismus bei der Sache und sagst, hey, ich würde ein bisschen schneller, angenehmer unterwegs sein als mit einem normalen Fahrrad, dann nimmst du so ein E-Bike. Ansonsten tut es auch ein normales Fahrrad. Wenn du einmal im Jahr das Fahrrad rausholst, dann brauchst du kein E-Bike, das ist klar.
Ja, oder eben eins von diesen, Discountern.
Es muss echt jeder für sich selber rausfinden. Also wenn du das mal ausprobierst und dich draufsetzt und so ein Ding mal fährst, vielleicht sagt auch jemand, mir ist der Unterschied egal, ich fahre auch liebend gern auf so einem 600-Euro Discounter-Fahrrad, ich merke das nicht. Hey, wunderbar. Das muss man wirklich ausprobieren, weil ich habe in der Tat jetzt rausgefunden, eine Menge Leute, die Vorurteile hatten, haben sich auf das Fahrrad gesetzt, sind damit gefahren und haben nachher gesagt, hey, das ist total klasse, so eins will ich auch. Vor allem will ich nicht, dass man sieht, dass es ein E-Bike ist. Ich will nicht so uncool rumgurken wie meine Oma, sondern ich will halt einfach ein ganz normales Fahrrad und ich hätte gern ein bisschen Unterstützung am Berg, um mehr geht's nicht. Ansonsten kannst du mit dem Ding genauso sportiv durchs Gelände heizen, es ist ein Mountainbike, ganz normal.
Aber wenn du an mir vorbeifährst, dann surrt's leise und dann weiß ich, dass du mit dem E-Bike unterwegs bist.
Nee, da surrt nix, das Ding ist total still. Ich merke das schon, hier ist so ein leichter Widerstand gegen diese Art der Fortbewegung. Dabei hat's wer von euch schon mal ausprobiert, aktiv, wer hat's schon mal gemacht?
Ich würde es ja gerne, aber ich habe bisher einfach noch nicht die Möglichkeit gehabt dazu, weil es interessiert mich tatsächlich. Ich finde E-Bikes, ich finde überhaupt Elektroantrieb, seit ich mal ein Elektroauto selber gefahren habe, echt klasse. Das macht unheimlich Spaß, die Dinger zu fahren. Die zischen weg wie nichts und man hört fast gar nichts. Das macht echt Spaß. Insofern würde ich mir ja gerne, aber 2.500 Euro für ein Fahrrad, das ist halt wirklich nur dann lohnenswert, wenn du es wirklich fast jeden Tag, um zum Beispiel zur Arbeit zu fahren, nutzt. Und das kann ich halt nicht, weil mein Arbeitgeber ist dann ungefähr 20 Kilometer weit entfernt. Das ist dann doch ein bisschen weit, finde ich, auch für ein E-Bike.
Es gibt Leute, die fahren das mit dem Fahrrad.
Ja, Leute, aber nicht ich.
Nein, ich finde, Max, du solltest noch erwähnen, dass du damit über die Felder fährst, wo du eigentlich nicht mit einem Roller fahren darfst.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fahre so Luftlinie quasi. Querfeld ein.
Und sparst dir damit halt auch den Stau und den Gestank auf der Straße.
Also ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so nachgerechnet habe, ich brauche mit dem Auto ungefähr, ich weiß es nicht, so 20 Minuten je nach Verkehr. Und mit dem Fahrrad brauche ich 25 Minuten, wenn ich gut vorankomme und nicht so viel Gegenwind ist oder so. Also ich büße nicht wirklich Zeit ein. Ich mache was. Ich bin jeden Tag draußen an der frischen Luft. Ich bewege mich. Und ja, das macht also echt Spaß. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich meine, ich verstehe das auch, wenn jemand sagt, mir wäre es das Geld nicht wert, wenn ich dreimal im Jahr das Rad raushole. Da wäre dann auch ein 600-Euro-Bike schon zu teuer. Ich meine, da tut es dann wirklich auch Omas Hollandrad vom Dachboden.
Marc, du fährst ja den MP3 von Piaggio, das ist dieser Roller mit drei Rädern. Den gibt es ja auch als Hybrid.
Ist es so, ja? Wusste ich gar nicht.
Den gibt es
ja
auch als Hybrid. Hast du einen Hybrid?
Nein, ich habe keinen Hybrid. Ich habe das ganz klassische Modell.
Schäm dich.
Also ich habe die mittlere Motorisierung, fährt 140 maximal und also ganz klassisch ohne Umweltschutz gewissermaßen. Wobei das Ding ja relativ wenig verbraucht, insofern ist es schon auch wieder okay.
Was braucht der?
Ich richtig weiß, 3,8 Liter.
Also mit dem Motorroller zur Arbeit fahren ist ja auch eine Alternative.
Ja, also das mache ich jetzt gerade, wobei ich festgestellt habe, dass es nicht so arg viel Spaß macht, weil ich eben tatsächlich eine Schnellstraße habe, die mein Dörfchen mit meiner Arbeitsstelle verbindet. Das ist jetzt also nicht so das große Freilufterlebnis in diesem Sinn, sondern eher Adrenalin, dass man nicht von irgendeinem komisch daher eiernden Opa gerammt wird oder so.
Und der Urs fährt immer noch mit den Öffis?
Nein, ich habe inzwischen ein Fahrrad und ich fahre jeden Tag damit, egal bei welchem Wetter. Nur wenn der Schnee auf den Radwegen so hoch liegt, dass man da nicht mehr fahren kann, dann lasse ich stehen und gehe zu Fuß.
Und warum kein E-Bike?
Lohnt sich nicht für 3 Kilometer und Hannover ist top eben. Wenn ich hier Berge hätte, würde ich es mir auch überlegen mit dem E-Bike. Aber hier in Hannover, da gibt es eigentlich keine Steigungen. Da lohnt sich das nicht.
Das muss ich dazu sagen. Das ist ein Argument, was ich sehr unterstreichen muss. Ich habe mal ein kleines, also nicht Rennen gemacht, aber wir sind nebeneinander hergefahren. Ein Kollege von mir, der hatte sich so ein Fixie-Bike geholt. Und also keine Gangschaltung und ganz spartanisch, ganz leichtes Rad. Und wir sind nebeneinander hergefahren. Und er hat eine Strecke, die morgens neben dem Neckar hergeht, also Topf eben, so wie in Hannover. Und ich habe halt meine Strecke durch die Felder. Und als wir nebeneinander hergefahren sind, dann hatte er den Vorteil in der Ebene, weil da muss ich ganz normal auch fahren. Da treibt mich mein Fahrrad nicht schneller an, weil da fahre ich in der Ebene normalerweise über 25 km/h. Und da ist er natürlich wesentlich schneller gewesen mit seinem leichteren Fahrrad. So ein E-Bike wiegt immerhin auch einiges. Als es dann an die Steigungen kam, hatte ich wieder einen Vorteil. Also es ist echt auch eine Frage der Strecke, ob sich so ein E-Bike rechnet oder nicht. Wer Berge hat, E-Bike ja, nur in der Ebene, E-Bike bringt nichts.
Ein interessanter Aspekt, wie schwer ist denn dein Rad?
Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Das wiegt 23 Kilo. Das ist halt mit Akku und Motor. Das normale Mountainbike an sich wäre einiges leichter und es ist tatsächlich dieser Mörder-Akku, der da mitten im Fahrrad verbaut ist und hinten noch ein Motor dran. Und die 23 Kilo merkst du wirklich.
Das glaube ich gerne, ja.
Sie hören Querfunk.
Kommen wir zu einem etwas traurigen Thema, das aber in den letzten Wochen immer wieder in den Schlagzeilen war und dann wieder verschwindet und dann doch irgendwann wieder kommt, nämlich das Thema Geisterfahrer. Aktueller Anlass jetzt aus meiner Sicht ist ein Unfall bei Sindelfingen, also nicht weit von mir. Da ist ein 82-Jähriger Richtung Bodensee gefahren und eben auf der falschen Seite. Das musste er mit seinem Leben bezahlen. Außerdem im entgegenkommenden Fahrzeug auf der Rückbank ein 40-Jähriger, der ums Leben gekommen ist. Dann ist die Ehefrau des Unfallfahrers schwer verletzt worden und zwei weitere im entgegenkommenden Fahrzeug. Also insgesamt viele Schwerverletzte und zwei Tote bei diesem Unfall. Der Aspekt, den ich da mal ein bisschen beleuchten möchte, ist, dass der Geisterfahrer 82 Jahre alt war. Und ich bin ja Sportpilot und als Sportpilot muss ich ja regelmäßig zum Gesundheitscheck zum einen. Und ich muss auch regelmäßig mit einem Fluglehrer fliegen, der dann guckt, ob ich das auch alles gut mache. Warum machen wir das denn bitteschön nicht mit Autofahrern? Dass man eben sagt, ab einem bestimmten Alter muss ich alle zwei Jahre beispielsweise zu einem Arzt, der einfach guckt, ob ich noch gut sehen kann und ob mein Kreislauf okay ist, und zu einem Fahrlehrer für eine Fahrstunde, der einfach nur mal Tipps gibt und auch einfach noch mal guckt, ist der in der Lage, Auto zu fahren. Warum kriegen wir sowas in Deutschland nicht hin? Ist es überhaupt gewollt oder nicht?
Diese ganzen Reihenuntersuchungen sind ja schön und gut, aber diese Unfälle von Senioren, das ist nur wirklich ein kleiner Teil. Die meisten Unfälle gehen aufs Konto von Fahranfängern, die meisten Unfälle gehen aufs Konto von Rasern und Dränglern. Da wird so eine Sau durchs Dorf getrieben, wenn ein solcher Unfall passiert ist. Es wäre viel sinnvoller, wenn man mal allgemein hingehen würde und mal schauen, wie alle fahren und die da auffällig werden, rausholen. Aber es ist ja in Deutschland so, wenn ich durch einen Elbtunnel mit 250 fahre, wo 80 zugelassen sind, dann zahle ich, ich glaube, 480 Euro, kriege 3 Monate Fahrverbot. Aber es kommt keiner auf die Idee, meine Tauglichkeit zum Fahren zu überprüfen und zu sagen, der hat einer der Klatsche. Wer so schnell fährt, der muss erstmal nachweisen, dass er überhaupt noch in der Lage ist, Auto zu fahren. In anderen Ländern geht man da wesentlich strikter mit um. Ich glaube, es wäre viel sinnvoller, erstmal da anzusetzen, wenn die Leute Fehler machen, sie auch wirklich an die Kandare zu nehmen. Und dann erledigt sich das Problem mit den schlechten Fahrern ganz von alleine, weil man sie darüber dann rauskriegt. Und das trifft nicht nur die Senioren, das sind ganz andere Gruppen, die problematisch sind.
Also wenn ich das richtig im Kopf habe, hat der ADAC eine Untersuchung gemacht und dabei festgestellt, dass die Unfallhäufigkeit von über 75-Jährigen überproportional hoch ist im Vergleich zum Mittel. Also ich habe die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber es war, glaube ich, 8-mal höheres Unfallrisiko. Also deutlich erhöht.
Ich kann mich an diesen Artikel tatsächlich auch erinnern, ja. Also da muss ich dir sozusagen Wasser auf deine Mühlen geben. Es gab wohl mal eine Zeit, als tatsächlich nur die Menschen, wie soll man sagen, erhoben wurden in dieser Statistik, die bis 65 Jahre alt waren, also sozusagen die Berufstätigen, und die Senioren da gar nicht mit erhoben wurden, weswegen irgendwie alle Statistiken nicht so ganz in Ordnung waren. Dann gab es eben diese Sonderuntersuchung. Diesem Ergebnis, da meine ich mich auch noch erinnern zu können daran.
Also mir geht es ja eigentlich gar nicht mal so sehr um die ärztliche Untersuchung. Was aber, finde ich, unbedingt gemacht werden sollte, ist ein Augentest. Einfach guckt der richtig, sieht der richtig, weil das merkt man oft mal ja nicht selbst. Merkt es ja oftmals nicht, dass man eingeschränktes Sichtfeld hat oder nachts Mühe hat, Dinge zu erkennen. Und das Zweite ist, ich denke, es ist nichts Schlechtes, wenn ich einmal alle zwei Jahre mal wieder mit einem Fahrlehrer sitze, der mich dann vielleicht auch auf Fehler aufmerksam macht oder mir Tipps geben kann, wie ich welche Verkehrssituation besser bewältigen kann.
Alle zwei Jahre? Ist es dann ernst?
Ich muss das jedes Jahr im Flugzeug machen.
Okay, andersrum gefragt, wie viel kostet denn das beim Flugzeug?
Die Flugstunde. Also da ich in einem Verein fliege, kriege ich den Fluglehrer sozusagen kostenlos und das Flugzeug muss ich halt bezahlen und das kostet halt je nachdem, welches Flugzeug ich nehme.
Die Frage wäre nämlich, wer kommt für die Kosten auf, wenn man das dann eben verpflichtend macht für alle? Das sind ja dann auch nicht unerhebliche Einnahmen oder auch Ausgaben für die Leute, wenn du sagst, okay, hast eine kleine Rente und musst dann noch zu so einer Prüfung rennen, die du selber zahlen musst.
Also ich weiß ja nicht, was im Moment eine Fahrstunde kostet. Mein Führerschein ist schon ziemlich alt. Aber ich denke mal, 50, 60 Euro müssten da reichen alle 2 Jahre. Das wären 30 Euro pro Jahr. Das wäre jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und das würde ich auch nur ab einem bestimmten Alter machen. Also ich würde es jetzt nicht für alle verpflichtend einführen, sondern ab einem bestimmten Alter. Und wenn man sieht, dass okay, ab einem bestimmten Alter die Unfallhäufigkeit dramatisch steigt, dann kann man ja sagen, okay, ab dem Alter führen wir das verpflichtend ein und dann guckt nochmal ein Fahrlehrer danach.
Das würde die Unfallhäufigkeit senken?
Ich denke schon, weil wenn der Fahrlehrer dann einfach merkt, okay, der ist einfach nicht mehr in der Lage, ein Fahrzeug sicher zu führen, dann kann der ja, muss ja nicht sein, heißen, dass er dann dem das verbietet, sondern dann kann der dem ja sagen, pass mal auf, also ich sehe da echt große Probleme, überleg dir doch mal bitte, ob du nicht mit dem Autofahren aufhören willst. Natürlich wird nicht jeder dann sagen, ha ja, klar, dann höre ich auf, wenn du mir das sagst. Aber wenn dann nur ein paar aufhören und dann keine Unfälle mehr verursachen, dann ist das, denke ich, schon mal besser als den Zustand, den wir im Moment haben. Ich will auch nicht alle Alten von der Straße, um Gottes Willen, sondern mir geht es einfach darum, ab einem bestimmten Alter ist man einfach körperlich eingeschränkt. Ich sehe das auch bei meinem Vater zum Beispiel, der jetzt aufgehört hat zu fahren, auch weil er nicht mehr gut sieht. Sondern es geht mir einfach darum, den Leuten einen Denkanstoß zu geben. Pass mal auf, du bist jetzt älter geworden und überleg dir mal, ob du wirklich noch in der Lage bist, ein Auto sicher zu fahren. Markus?
Ich folge deinem Vorschlag ganz. Ich sehe es auch schon zu einem gewissen Teil als sinnvoll an, um das mal zu überprüfen. Vorschlag zur Güte, 4 Jahre. Einfach nicht so oft. Ich glaube, bei manchen hat sich das dann sowieso erledigt. Es käme auch wirklich mal, naja, ist ja so. Und zur einen Prüfung kommt er noch und zur nächsten kommt er halt nicht mehr. Dann hat sich das mit dem Autofahren. Vielleicht sollte man wirklich auch mal belastbare Statistiken heranziehen und mal schauen, wie es eben in Ländern ist, die das wirklich schon einigermaßen nachvollziehbar umgesetzt haben. Und dann mal schauen, hat das wirklich auf die Statistiken einen relevanten Einfluss? Und natürlich gibt's auch immer noch das Argument, gerade so Sachen wie Falschfahrer, hört man dann ja auch gerne, wenn sie mal nicht alt sind, sondern meinetwegen sogar mit Selbstmord, mit Suizidabsicht auf die Autobahn brettern, die würde man damit auch noch nicht rausfischen, sondern jetzt gerade mal so einen 80-Jährigen, der auf dem Parkplatz irgendwo ein Auto anrempelt, weil er nicht gut sieht. Also selbst damit könnte man nicht alles im Verkehr aufhalten.
Ja gut, ich meine, du wirst nie Verkehrstote vermeiden können, das ist einfach nicht möglich und du wirst auch nie vermeiden können, zumindest nicht mit großen technischen Mitteln, die natürlich viel Geld kosten würden, Falschfahrer zu vermeiden. Also wenn jemand absichtlich falsch auf die Autobahn fährt, dann hinderst du ihn daran schlecht, zumindest mit den technischen Möglichkeiten, die wir im Moment in Deutschland haben.
Ach was, da gibt es ganz einfache Mittel und Möglichkeiten. Ja, in Amerika,
Reifen aufschlitzen und so weiter.
Richtig, ich weiß schon. In Amerika, aber das kostet halt schon Geld. Vor Jahren fast in so ein Ding reingefahren, von einem Parkplatz runter. Die haben einfach bloß, die haben gar keine Schranken an Parkplätzen in Amerika teilweise. Die haben bloß diese Krallen und die hindern dich sehr schnell und effektiv dran, falsch auf die Autobahn zu fahren, egal ob du einfach nur alt bist oder suizidgefährdet oder bloß blöd. Ist ganz egal.
Andreas?
Ich wollte noch einen ganz anderen Aspekt ansprechen. Und zwar ist es ja in der Theorie schön, aber letztendlich läuft es ja darauf hinaus, dass diese Tests irgendwann mal sagen, so hier, du kriegst den Führerschein nicht mehr, weil du nicht mehr befähigt bist, ein Fahrzeug zu führen. Das mag in der Großstadt oder Metropolen auch noch möglich sein, aber es gibt ja nun auch ländliche Gebiete in unserem schönen Land. Was passiert mit den Leuten, die auf dem Land kein Auto mehr haben? Wo gehen die, welche alten Leute, wo gehen die einkaufen? Bei meinen Eltern zum Beispiel auf dem Dorf 5000 Leute. Gibt es einfach mal jetzt nicht so ein Lebensmittelgeschäft? Die müssen Auto fahren, ob sie wollen oder nicht. Oder der Arzt, der eben nicht im Ort sitzt, sondern 2 Orte weiter. Laufen die denn dahin? Oder das ist ja alles nicht ganz durchdacht. Was passiert, wenn die den Führerschein nicht mehr haben?
Ja, aber müssen die selber fahren? Also meine Mutter fährt meine Großmutter rum, seit mein Großvater gestorben ist.
Gut, ich wohne 400 Kilometer ab. Wenn meine Eltern zum Arzt müssen, sage ich aber dann danke, wenn sie keinen Führerschein mehr haben.
Das ist schon ein Aspekt, der da hast du völlig recht, der auch bedacht werden muss. Ich wohne ja selber auf dem Land. Wenn ich hier kein Auto hätte, dann wäre ich massiv eingeschränkt. Das ist überhaupt keine Frage, weil öffentliche Verkehrsmittel gibt es hier nur sehr wenige. Wobei, ich habe alle Geschäfte hier im Ort, auch Ärzte und so weiter. Kein Krankenhaus mehr, das haben sie gerade geschlossen. Aber Ich habe alles, was ich brauche im Grunde hier. Trotzdem wäre ich sehr eingeschränkt ohne Auto. Und natürlich ist es ein Aspekt. Auf der anderen Seite kann man ja auch eventuell Fahrgemeinschaften organisieren oder. Also ich denke, da gibt es auch Möglichkeiten.
Ich glaube, da wird ein soziales Problem deutlich. Über Jahre hinweg hat sich eine Gesellschaft immer mehr der Mobilität verschrieben. Alle fahren Auto. Aber gleichzeitig sind so Sachen wie jetzt wirklich funktionierendes Nahverkehrssystem, auch auf dem Land mal, was da flächendeckend gut funktioniert, immer weiter zusammengekürzt worden. Und jetzt merkt man langsam die Konsequenzen. Ich glaube, das ist bloß so ein Nebeneffekt, dass das jetzt in so einer Diskussion auftaucht, wo man über die Verkehrssicherheit älterer Menschen spricht, dass man eigentlich merkt, du kommst vom Land ohne eigenes Auto und ohne Führerschein gar nicht richtig weg.
Na, hundertprozentig, ja.
Es gibt keine wirklich funktionierenden Buslinien. Ich meine, ganz ehrlich, wer das mal versucht hat, da sich über so kleinere Dörfer mit einem Bus vorwärts zu hangeln, der weiß, was Leiden heißt. Der fährt liebend gerne mit der Bahn.
So gesehen, ja. Wenn ich mit dem Bus zwei Orte weiter möchte, muss ich dreimal umsteigen und bin 2 Stunden unterwegs. Da kann ich auch laufen. Mhm. Also noch ich, so in meinen jungen Jahren.
Sie hören Querfunk.
Max, wir haben ja letztes Mal auch schon über Fernsehen und so weiter gesprochen. Da gibt's eine Serie, die dir ganz besonders gut gefällt. Die hast du mir sogar mal empfohlen. Habe ich mir eine Folge angeschaut, aber keine zweite Folge. Homeland.
Wie kam's dazu?
Ich habe es mir angeguckt und ja, ich weiß auch nicht. Also ich fand's nicht schlecht, aber ich ja, vielleicht habe ich einfach zu spät eingestiegen wahrscheinlich.
Du hast nicht die ganze Folge gesehen?
Ich habe schon die Folge gesehen, aber ich habe die Folgen davor nicht gesehen.
Ach so, nee, dann fehlt dir definitiv was. Du musst es von Anfang an schauen, sonst funktioniert das nicht. Homeland lief neulich im Privatfernsehen auf Sat.1 in Deutschland, deutsch synchronisiert, die erste Staffel. Und es wurde vorher in der Presse vollmundig angekündigt als, das ist die beste Serie der Welt zurzeit. Ich bin bei sowas immer sehr kritisch, wenn jemand den Mund so voll nimmt. Und habe aber gedacht, gut, Mai, es ist kostenlos, schaust dir das mal an. Und ich muss in der Tat sagen, diese Serie ist wirklich was anderes als das, was man sonst so aus dem deutschen Serienfernsehen kennt. Und man muss neidlos anerkennen, die Amis arbeiten da einfach handwerklich auf einem ganz anderen Niveau, auch was das Erzählen einer Geschichte angeht und das Aufrechterhalten von Spannung.
Worum geht's denn in dieser Serie?
Ja, es geht um eine Agentin, Carrie Matheson, die beim CIA arbeitet und die im Ausland, im Irak, den Tipp bekommt, dass es einen umgedrehten US-Soldaten gibt. Und sie kann mit der Info zu diesem Zeitpunkt nichts anfangen. Später kommt sie nach Hause, ist wieder beim CIA in Amerika und dann kriegt sie irgendwann die Information, es wurde ein US-Soldat aus Gefangenschaft befreit. Und sie sagt, Moment, ich wusste gar nicht, dass noch einen gibt. Das muss mein umgedrehter US-Soldat sein. Und beobachtet ihn sehr misstrauisch, installiert auch gegen die Order ihrer Chefs Kameras in seiner Wohnung und beobachtet ihn halt. Weil sie jetzt nachprüfen will, stimmt diese Info? Ist der wirklich umgedreht? Ist das vielleicht ein Terrorist oder nicht? Und diese Spannung wird sehr lange aufrechterhalten. Man weiß im Grunde genommen, egal welche Informationen du bekommst und zugespielt bekommst in dieser Serie, nie, ist das jetzt oder ist das nicht. Die erste Staffel bleibt unglaublich spannend auf hohem Niveau. Man muss es aber wirklich von Anfang an sehen. Es geht dann in der zweiten Staffel dementsprechend weiter. Die Serie ist international unglaublich erfolgreich. Gerade eine der erfolgreichsten US-Serien, die gerade so läuft. Die dritte Staffel ist gerade in Arbeit, kommt jetzt im Spätsommer raus.
Warum hat dann Sat.1 die Ausstrahlung, ich glaube 23.30 Uhr?
Das ist eine sehr bittere Geschichte. In Deutschland, muss man sagen, wird diese Fernsehserienkultur wie in Amerika nicht wirklich gepflegt. Die Deutschen haben schlichtweg nicht den Mumm. Ich verkneife mir andere Formulierungen. Sie haben schlichtweg nicht den Mut, es auf einen besseren Sendeplatz zu bringen. Die wussten nicht, wie entwickelt sich das. Finden das Deutsche auch gut oder nicht? In Amerika ist es ein Hit, aber wird es in Deutschland ein Hit? Und dann zeigen sie halt lieber die 100. Wiederholung irgendeiner Billigserie wie Navy CIS um 20:15 Uhr und die gute Serie läuft dann um 23:30 Uhr abends. Das ist echt erbärmlich.
Kann man diese Serie mit 24 vergleichen?
Ja. Also ich habe diese Vergleiche schon gehört, weil die Leute sagen, die Serie ist sehr realistisch. Das fällt wirklich auf. Es sind keine übertriebenen, komisch eindimensional gezeichneten Charaktere, sondern du nimmst diesen Schauspielern wirklich das ab. Die sind alle unglaublich kaputt. Das heißt, du hast nicht irgendwelche Überhelden, sondern die leiden, die haben jeder ihre eigenen Probleme und die bringen sie auch in ihre Handlungen mit ein. Das heißt, da handelt nie jemand einfach nur so, sondern immer mit dem Hintergrund, dem Persönlichen, so wie es im realen Leben auch ist. Da hat jemand Eheprobleme und wird dann halt auch im Job grantelig und nicht einfach nur so, ja komm, dem schreiben wir jetzt eine keifige Ehefrau ins Drehbuch, dann ist er schon schlecht drauf.
Wir hatten da irgendwie eine Rückkopplung, ich weiß nicht, ob das bei dir war, Marc? Hast du gerade auf Lautsprecher geschaltet?
Nein, in keiner Form bei mir. Ich habe das auch wahrgenommen.
Ja, okay. Ich habe es auch gehört.
Ja, aber ich habe es auch gehört.
Boris, hast du es auch gehört? Wir hören den Boris nicht mehr. Ah, doch, jetzt hören wir ihn wieder.
Ich höre ihn nicht.
Jetzt ist es weg. Wir bleiben mal ein bisschen...
Muss doch fragen. Halt, ja, Markus, ich muss doch fragen. Ist das eine Serie von HBO wieder oder wer hat die gedreht?
Es ist nicht HBO in dem Fall. Das weiß ich sicher. Ich weiß jetzt aber gerade nicht genau, wer sie gedreht hat. Aber ich muss zugeben, verglichen mit diesen üblichen HBO-Serien, die man kennt und liebt, ist mindestens genauso viel Liebe investiert. Also sie geben sich auch sehr große Mühe und die wird sehr penibel ausgearbeitet, diese Serie. Es ist nicht so lieblose Kost von der Stange, so wie CSI oder sowas. Also nicht wirklich billig, sondern anspruchsvoll.
Und mit der späten Ausstrahlung kann auch noch verbunden sein, dass da tatsächlich irgendwie eine Altersbeschränkung drauf ist. Ist da eine drauf? Weißt du das? Ist SFK 16 oder 18? Oder?
18 auf also keinen Fall. 16 könnte man mit viel schlechtem Willen raufkonstruieren, ja. Also ganz ehrlich, ich habe um 20.15 Uhr schon mehr Brustwarzen im Fernsehen gesehen als jetzt in dieser Serie.
Na gut, wenn es nicht von HBO ist, dann ist es oder so Brustwarzen clean.
Nee, ist sie nicht.
Nein, echt?
Nein, ist sie nicht.
Muss ich sehen.
Sie ist trotz allem sehr unamerikanisch, muss man sagen. Also du schaust sie an und du denkst einfach, wow, das ist jetzt auch mit dieser Thematik, dass es natürlich so um diesen Terror geht und so. Es war auch ganz aktuell jetzt mit Boston. Das ist so eine Thematik, die für die Amis durchaus so allgegenwärtig ist und für die spiegelt sich das dann auch im Fernsehen wieder. Bei uns ist das jetzt nicht ganz so, dass wir immer auf so einem kleinen Hysterie-Level gehalten werden. In dem Fall dieser Serie Homeland siehst du das halt immer durch die Augen von so einer Agentin, die aber irgendwie auch eine normale Person ist. Das ist jetzt keine James-Bond-Agentin, wo du denkst, oh, die hat Superkräfte. Nein, die ist ganz normal, die ist sogar ziemlich fertig und ziemlich kaputt und hat sehr viele Probleme.
Aber ich muss nur mal einhaken, auf einer anderen Stelle, wo du gesagt hast, das deutsche Fernsehen ist nicht mutig genug. Dem stimme ich total zu, denn schalte doch mal an beliebigen Wochentagen durch die 15, 20, 25, 30, 50 Programme, die du hast und schau, wie oft du genervt bist und den Fernseher eigentlich lieber ausschaltest. Mir passiert es sehr oft, dass ich dann, was weiß ich, bei ZDF Info oder Phoenix oder Arte hängen bleibe, obwohl ich das vor 5 Jahren noch nicht mal in Erwägung gezogen hätte. Heute ist das ganz anders. Das restliche Programm ist meines Erachtens nach einfach viel, viel schlechter geworden. Da wundert es mich nicht, dass die Leute auch wieder verstärkt ins Kino gehen zum Beispiel.
Das stimmt.
Ich würde ja gern ins Kino gehen, nur leider gibt es keins in Horb. Es gab mal eins in meiner Straße, das hat zweimal dicht gemacht mit zwei verschiedenen Betreibern. Es gibt kein Kino. Maja, gibt es denn bei dir Kino?
Ich wohne sogar direkt um die Ecke von einem Kino, und zwar eins von diesen großen Multiplexen. Und ich muss sagen, ich kann deine Einschätzung nicht teilen, lieber Andreas, weil ich umso seltener ins Kino gehe. Ich hatte sogar für letztes Jahr eine Kinofreikarte und ich war genau zweimal im Kino, obwohl ich das ganze Jahr hätte umsonst ins Kino gehen können, weil es nervt mich total. Ich will ins Kino gehen und dann kommt die gleiche Geschichte. Entweder sagen sie sogar, es ist Sequel Nummer 5 oder es ist die gleiche Geschichte mit anderen Schauspielern, aber gesehen habe ich die schon mal. Also ich finde es extremst langweilig, zurzeit ins Kino zu gehen. Wer?
Ich wollte sagen, es gibt doch wirklich ausgesprochen gute Filme. Die müssen ja nicht unbedingt amerikanische sein, aber ich erinnere mich an den letzten Film, in dem ich war, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Wie heißt denn das? Almost Best Friends, fast beste Freunde, der französische
Ziemlich
Film.
Beste Freunde.
Ziemlich beste Freunde war aber auch schon, da war ich noch in Heilbronn, das heißt, es war Minimum 2011 im Kino.
Ja, 2000, da war ich das letzte Mal im Kino.
Das spricht jetzt auch nicht gerade für deine These, dass das besonders gutes Kinoprogramm ist. Klar gibt's gute Filme. Dann will ich einen sehen, dann schaffe ich es aber in der ersten Woche nicht. Und das heißt, er läuft dann 23 Uhr oder dann erst oder in dem Kino 20 Kilometer weg. Da frage ich mich dann auch, gehe ich da jetzt hin oder nicht?
Ich möchte mal daran erinnern, es ist noch keine 20 Jahre her, da stand am Kino hier in Heilbronn irgendwann, oh gut, es ist vielleicht auch echt 30 Jahre her, da stand dann da, Amadeus 53. Woche lief der. Und das stand außen groß dran. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ein ganzes, das war aber damals jetzt nicht so ungewöhnlich. Der Film war ein Hit, es sind immer noch Leute ins Kino gegangen. Und heutzutage ist es genauso, wie Maja sagt, entweder du schaffst es, den Film in der ersten Woche zu sehen, in der zweiten Woche wird er irgendwie noch ins Nachmittags- oder Spätprogramm verbannt. Ungefähr 4 Wochen später kannst du ihn auf DVD kaufen. Es ist echt erbärmlich.
Der letzte Film, der so ewig lief, das war Avatar. Und das ist auch schon wieder 3 Jahre her. Oder 4. Der lief auch ewig. Der kam November ins Kino und ich war Valentinstag mit meinen Eltern im Kino.
Oh, romantisch.
Sehr.
Das fand ich auch toll mit meinen Eltern am Valentinstag im Kino.
Es war sicher ein besonderer Moment.
Und der Saal war ausverkauft. Also wir saßen in der ersten Reihe.
Und Maja mit ihren Eltern.
Nachher mit einem Knick im Genick.
Vor allen Dingen in der Optik, weil 3D.
Ich glaube, 3D in der ersten Reihe ist ein besonderer Genuss.
Großartig.
Muss man sich dann nicht öfter mal umdrehen?
Man muss vor allen Dingen öfter mal kotzen.
Es fällt mir ein, ich war doch noch mal im Kino mit meinen Neffen und zwar irgendwie so ein, jetzt wo du sagst, 3D-animierter 3D-Film, irgend so eine Grütze, keine Ahnung, es ging eben nur um den 3D-Effekt. Wir sind Samstagnachmittag nicht zur Billigzeit, sondern zur Familienzeit gegangen. Meine Güte, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute auch deswegen nicht ins Kino gehen, weil sie nicht gewillt sind, 15 Euro pro Karte zu bezahlen. Im Endeffekt, du hast eben einen Film, der hat Überlänge, kostet extra, dann 3D kostet extra. Und da willst du vielleicht auch nochmal ein Popcorn essen oder einen Cola trinken oder was weiß ich. Und schwupp, reicht's Geld schon nicht mehr.
Bist was, 15 Euro? In welches Billigkino gehst du denn?
Siehste, wir waren auf dem Land. Ich musste noch Parkgebühren dazu zahlen, hat mich tierisch geärgert.
Denn es ist tatsächlich so, dass die günstigste Theaterkarte in vielen Städten, Heilbronn zum Beispiel, günstiger ist als ein Kinoabend für zwei Leute oder noch mit zwei Kindern vielleicht.
Das ist doch abartig.
Ja, es liegt aber nur dran, gibt es keine Cola im Theater.
Du kriegst in der Pause aber Sekt und Shampoos und solche Sachen. Aber ich meine, letztendlich kriegst du im Kino eine Konserve vorgesetzt, die nichts Persönliches ist und auf der Bühne im Theater kriegst du Live-Programme, da arbeiten richtig Leute für dich, die schwitzen, die sind aufgeregt, die arbeiten und du zahlst trotzdem weniger als für eine Kinokarte. Das finde ich nicht verhältnismäßig.
Ist es auch nicht. Und vor allem, es ist 3D.
Nee, sogar 4.
Ganz alleine.
Ja, ohne Brille.
Tja.
Nee, es ist wirklich so. Eigentlich ist da ein bisschen die Verhältnismäßigkeit aus den Fugen geraten, wenn du dir überlegst, dass in dem einen Fall für einen Aufwand getrieben wird. Und ja, ich weiß, auch Dreharbeiten und Kulissen und Schauspieler kosten eine Menge Geld. Aber die Preise... Und die Computereffekte nicht zu vergessen. Aber die Preise, zu denen mittlerweile Kino veranstaltet wird, und es wird ja immer mehr, ist mittlerweile wirklich lachhaft. Vor allem, wenn eben das, was dann geboten wird, wie du gesagt hast, Maja, ein Aufguss ist und die Wiederholung von der Wiederholung von der Wiederholung. Wenn es jetzt was Originäres wäre, wenn es was Neues wäre, wenn es was Gutes wäre, wenn es eine Inszenierung wäre, die wir noch nicht kennen, dann wäre es ja ganz nett. Aber die meisten Filme, die heutzutage laufen, ich muss gestehen, die sind an Belanglosigkeit nicht zu überbieten. Ich war ein eifriger Kinogänger, ich war früher mal Kinovorführer. Ich liebe das Medium, aber das, was heutzutage kommt, gerade auch zu dem Geld, brauche ich nicht mehr, danke.
Gut, da gibt es aber auch in den Nischen Programmkinos. Es gibt Kinos, die ein besonderes Angebot machen, was das Drumherum betrifft. Also ich kenne zum Beispiel ein Kino, ich war noch nicht drin, aber ich werde es mir mal demnächst anschauen, weil es, glaube ich, gar nicht weit ist weg von hier. Ah, jetzt habe ich wieder diese Rückkopplung.
Ich auch, ja.
Wer ist das?
Möglicherweise ich.
Okay. Und zwar ist das ein Kino, wo du reingehst und da sind dann dicke Plüschsessel und da ist ein Tisch vor dir und dann kannst du während dem Kinobesuch essen und trinken. Das ist mal was anderes. Also jetzt nicht nur Popcorn, sondern richtige Menüs. Also es gibt dann, denke ich, schon Kinos, die in so eine Nische gehen können. Und nicht diese Multiplex-Kinos, wo du 15 Euro für so einen Film zahlst und ja, was auch ein Erlebnis sein kann, aber... Ja.
Diese ganzen Multiplex-Kinos haben ja die kleinen Sparten-Kinos im Prinzip gekillt. Und jetzt müssen sie halt ihre ganzen schönen Sendesäle vollkriegen und müssen jeden Dreck einkaufen, der ihnen von ihren Einkäufern vorgesetzt wird.
Da muss ich kurz einhaken. Zum Teil können sich die Kinos gar nicht so wirklich wehren, weil die sagen, wenn du den Harry Potter Blockbuster willst, musst du den Schwachsinn, und zwar diese 5 oder 6 Filme, dazu kaufen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie es unbedingt freiwillig machen, dass wir uns den...
Ich weiß, dass in dem Kino, in dem ich gearbeitet habe, war ein ganz kleines, freakiges Kino. Und in dem Fall war es so, dass sich der Kinobetreiber in der nächstgrößeren Stadt, das war Heilbronn, mit diesem Kinoverleih angelegt hat. Die waren über Kreuz und daraufhin hat sich der Kinoverleih, dieser Filmverleih, bitter gerecht und hat uns die ganzen Blockbuster gegeben, also dem kleinen Kino im Nebenort. Und daraufhin haben wir dann Schindlers Liste gespielt damals in Jurassic Park. Das waren die größten Blockbuster und das Kino hat sich dumm und dämlich verdient. Und daraufhin ist das große Kino dann sehr schnell wieder eingeknickt und hat gesagt, ja, wir akzeptieren eure Knebelverträge. Hauptsache, wir verpassen nicht wieder diese ganze Kundschaft, die da reinkommt. Die haben teilweise morgens um 8 angefangen, die Kinofilme zu zeigen, weil so viele Leute in Schindlers Liste wollten. Also man muss sich wirklich leider auch auf diese Bedingungen einlassen, sonst überlebst du nicht sehr lange in diesem Geschäft.
Na, zumindest nicht als Multiplex-Kino. Es gibt jetzt Gott sei Dank diese One-Dollar- oder One-Euro, 1-Euro-Kinos, wo dann Gott nicht für 1 Euro, aber für relativ kleines Geld Filme gezeigt werden, die eben nicht mehr 100%ig aktuell sind. aber schon doch auch getestet, ob sie erfolgreich sind oder nicht.
Warum nicht auch mal wieder alte Filme angucken?
Zum Beispiel, ja.
Im Kino. Ich habe zum Beispiel im Kino, sehr schön. Ja, sowas. Ich habe zum Beispiel das erste Mal so einen Film gesehen wie M, eine Stadt sucht einen Mörder, Fritz Langs ersten Tonfilm, in einem richtigen Kino. Oder ich habe einen James-Bond-Film im Kino gesehen. Das ist was ganz anderes als bei der ARD im Spätprogramm oder eben auf DVD. Das ist wirklich ein Erlebnis.
Aber ist nicht inzwischen die technische Ausstattung zu Hause schon fast wie ein Kino bei vielen Leuten? Also riesen Plasmafernseher, tolle Soundanlage und so weiter. 3D habe ich ja selbst zu Hause und habe gar keinen teuren Fernseher. 600 Euro habe ich, glaube ich, dafür bezahlt und habe trotzdem 3D, 42 Zoll. Muss ich überhaupt noch ins Kino gehen? Dazu ein Sky-Abonnement?
Aber Sky ist doch auch nicht das Gelbe vom Ei. Alle zwei Wochen Programmwechsel. Und was machst du in der Zwischenzeit?
Formel 1 gucken.
Also ich muss gestehen, ich versorge mich mittlerweile schlichtweg auch übers Internet mit Filmen. Das heißt, gerade sowas wie Homeland jetzt als Serie oder auch Kinofilme hole ich mir einfach über Anbieter wie iTunes zum Beispiel. Sat.1 hat bei der Ausstrahlung von Homeland eine Osterpause gemacht. Und das Letzte, was du willst, wenn du in einer spannenden Serie steckst, ist eine Osterpause über zwei Wochen. Also bin ich zu iTunes gegangen, habe nachgeschaut und die hatten die komplette Serie da. Und da habe ich sie mir dann da runtergeladen und gekauft. Und mit Kinofilmen geht das ja auch. Du kannst die ja eigentlich 8 Wochen nach der Kinoaufführung irgendwo im Internet legal runterladen.
Das wollte ich noch fragen. Also die erste Staffel ist ja vorbei bei Sat.1. Gibt es dann noch die zweite Staffel demnächst?
Ja, die zweite Staffel ist, glaube ich, hier für Deutschland in Vorbereitung. Soll wohl irgendwie im Sommer oder Spätsommer kommen. Da, wo also in Amerika schon die dritte Staffel anläuft und wer da halt nicht so lange warten will, der findet eine wunderbar englische Originalton mit deutschen Untertiteln im Internet.
Okay. Klingt dann doch ein bisschen illegal.
Nee, war iTunes.
Okay.
Und ehrlich gesagt, ich habe bisher selten dieses Geld, weil iTunes ist da auch nicht gerade günstig, ich habe das Geld bisher nicht in die Hand nehmen wollen, aber im Falle dieser Serie tat ich es gerne und gab reichlich.
Hast du dir die Streaming-Rechte gekauft oder konntest du es dir runterziehen und auf DVD brennen?
Ich habe leider keine Streaming-Rechte gekauft, sondern ich habe es runtergezogen, aber du wirst es nicht auf DVD brennen können, zumindest nicht mit offiziellen legalen Mitteln. Es gibt Workarounds, wie du es, sag ich mal, dann medienneutral sichern kannst.
Gut, aber letztendlich war ich kürzlich an einem ähnlichen Punkt wie du und sah mich verzweifelnd mit dem Kinoprogramm. Bei uns gibt es kein Kino um die Ecke, man müsste mehrere zig Kilometer fahren, war verzweifelt, ob des Fernsehprogramms, dachte, ach, jetzt gibt's doch diese ganzen Streaming-Angebote, guck doch mal bei, was weiß ich, Love Film oder sowas, um mal einen zu nennen, und hätte tatsächlich einen Vertrag abgeschlossen, aber die Auswahl war einfach unter aller Kanone. Ich wollte dafür kein Geld ausgeben.
Das verstehe ich gut. Ich habe das auch schon mal ausprobiert. Ich habe so einen Film, also damals war das noch ein bisschen jünger, vielleicht, ich weiß es nicht, 3-4 Jahre her, Streaming-Angebot der Telekom in Anspruch genommen. Die haben das damals auch aufgebaut und ich habe gedacht, gut, geschenken Gaul, schaust du nicht ins Maul, habe mir das angeschaut, habe das loslaufen lassen. Ich habe diesen Film, während er lief, der ging irgendwie 90 Minuten, ich glaube, ungelogen 15 Mal neu gestartet, weil die Streams abgerissen sind, weil da gebuffert wurde, weil da Plugins gefehlt haben, weil es rechte Probleme gab. DRM musste aktualisiert werden. Das war eine Lektion, die ich so schnell nicht vergesse und ich glaube, ich lasse von anderen Angeboten die Finger. Ich muss gestehen, iTunes läuft für mich, obwohl ich kein Apple-Fan bin, ziemlich stabil und deswegen bleibe ich vorerst dabei. Und die haben auch ziemlich großes Angebot. Aber das kann für andere Leute können sagen, hey, das ist nichts für mich, ist mir zu teuer, ich will kein Apple-Zeug auf dem Computer.
Urs, ich weiß nicht, ob du dich damit ein bisschen auskennst. Warum ist es denn so schwierig, in Deutschland so Angebote zu bekommen, wie sie in Amerika gang und gäbe sind?
Das ist ein ganzes Bündel von Gründen. Der größte Grund war die anfängliche Scheu der rechte Inhaber, das Zeug irgendwie zu streamen oder in digitaler Form bereitzustellen, weil sie Angst hatten vor Raubkopien und haben mit dieser Angst eigentlich erst das Raubkopierwesen so richtig befördert. Denn wenn die Leute keine Alternativen haben, dann greifen sie zu Raubkopien. Und statt den Leuten was Legales an die Hand zu geben, haben sie die Leute ausgehungert. Und ich muss sagen, für mich, seit ich legal Musik kaufen kann, ohne DRM als MP3, für, was weiß ich, 99 Cent einen Titel, vielleicht mal auch mal weniger, kaufe ich wieder Musik. Das habe ich vorher nicht gemacht. Die haben mir mit den kopiergeschützten CDs das Musikkaufen abgewöhnt. Und seit ich Videos streamen kann, seit es da legale Angebote gibt, mache ich das auch. Und gucke so gut wie kein Fernsehen mehr, sondern greife nur noch auf Konserven zurück. Es liegt am Angebot der Industrie und das ist der Hauptgrund. Und es gibt im Moment halt noch zu wenige Angebote und die sind immer noch zu weit von den Zuschauern weg. Wenn ich jetzt, was weiß ich, die dritte Staffel von Games of Thrones sehen will, dann muss ich entweder ein Sky-Abo abschließen oder noch ewig warten oder mich am illegalen Markt bedienen. Da sind wir wieder an dem Punkt.
Game of Thrones, geniale Serie.
Geile Serie, ja.
Und ich bin noch nicht eingeweiht. Ich hörte, sie sei gut.
Sie ist grandios. Schon allein das Intro finde ich grandios. Also mir gefällt's. Und demnächst auf Sky tatsächlich die dritte Staffel. So, ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf auf unsere zweite Folge. Und hey, ich fand's klasse, dass wir alle vollständig da waren. Ich muss ehrlich gestehen, ich hätte nie gedacht, dass es mal hinhaut, weil ihr doch alle schon sehr viel zu tun habt. Das war's. In ungefähr 14 Tagen melden wir uns wieder. Andreas, tschüss.
Gute Nacht.
Und Maja und Marc.
Ade.
Ciao, ciao.
Der Urs.
Tschüss.
Tschüss. Habe ich jemanden vergessen? Nee, oder?
Ja. Ja.
Wen? Wen habe ich vergessen?
Ja, guck,
Marc habe ich doch gesagt.
Ja, ja.
Guck hin.
Was?